Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer nächsten Folge von Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Esslingen und freue mich heute ganz besonders, mich über die Wirbelsäule zu unterhalten und zwar mit unserem leitenden Oberarzt, was dieses Fachgebiet angehört, nämlich dem Herrn Dr. Bodon. Hallo erstmal.
Guten Tag.
Rücken hat ja irgendwie jeder und es ist ja so quasi eine Volkskrankheit und irgendwie hat wahrscheinlich jeder schon mal von allen, die jetzt zuhören, irgendwann mal ein Zwicken gespürt und hat's mit dem Rücken gehabt. Landen die alle bei dir dann?
Nein, nicht alle. Wir sagen immer in unserer Sprechstunde, dass alle Menschen nach 30 Lebensjahren werden früher oder später Rückenschmerzen haben. Und es ist tatsächlich so, ab 30 ist Rückenschmerz nahezu normal mit unserem Lebensstil. Großteil von dieser Rückenschmerzepisode gehen von sich selber oder mit minimaler Behandlung, Schmerztherapie bis in Krankengymnastik.
Mit 30 schon, das ist aber ganz schön krass, fängt ja schon früh an eigentlich.
Das fängt früh an, ja.
Okay, sitzen wir zu viel?
Wir sitzen zu viel, wir treiben zu wenig Sport wahrscheinlich. Großteil von dieser degenerativen Veränderungen ist geerbt. Mhm. Also dieser Mythos, dass wir alle alt werden, alle Rückenschmerzen haben, das stimmt so nicht. Die Menschen, die Rückenschmerzen haben, die haben schon was am Rücken in aller Regel. Mhm. Und das ist auch nicht nur Veralterung, sondern das ist einfach eine Krankheit.
Mhm. Okay. Du bist Arzt geworden. Warum?
Das ist eine langere Geschichte. Ich war relativ klein. Mein Opa war Mikrobiologe, Tierarzt und Mikrobiologe. Und ich wollte eigentlich immer Tierarzt werden. Und das habe ich ausprobiert während dem Gymnasium. Da war ich montags in der Tier. Das war eine Universität für Tiermedizin praktisch. Und da war ich montags tätig regelmäßig für gut ein paar Jahre. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass ich das vielleicht mich eher auf Menschen konzentrieren wollte, nicht nur auf Tiere.
Okay, aber Tiere sind ja auch interessant eigentlich.
Mein Opa sagte immer, dass für normale Arzt zu sein, für Menschen ist wesentlich einfacher, weil die Patienten können sagen, was denen weh tut und die Tiere können das nicht. Und damals bei uns in der Familie war das Gespräch, wenn du irgendwas hättest, dann musstest du auf die Vieren und dann hat der Opa untersucht.
Ja, das glaube ich. Ich stelle mir das auch tatsächlich schwieriger vor, weil du ja viel mehr verschiedene Tiere hast, wie Menschen, einfach vom Skelett und allem.
Uns geht es wesentlich leichter.
Also du hast das Einfachere gewählt dann.
Ich habe das, niedrigere Widerstand ausgesucht.
Okay, ja, spannend. Und wie bist du dann zur Wirbelsäule gekommen?
Ich habe vor der Uni schon mich mit ein bisschen manueller Therapie beschäftigt. Und ich habe, als ich jünger war, deutlich mehr Sport getrieben als jetzt. Und da gab es, ich habe so Extremsportarten wie hauptsächlich Klettern, Sportklettern, traditionelles Klettern gemacht und vorher Triathlon. Und da sind eine von den größten Ängsten ist eine Querschnittslähmung durch irgendeine Trauma. So hat es angefangen, glaube ich, so hat es mit der Wirbelsäule angefangen und dann, ich wusste schon eigentlich relativ früh, dass ich Arzt werden will. Ich könnte mit 16 schon Blut entnehmen von mir selber und solche verrückte Sachen.
Spannend.
Stolz
okay.
darüber bin ich nicht. Und dann war das eigentlich klar, dass es ich wusste schon wegen meinem Studium, dass ich Wirbelsäule Chirurg werde.
Okay, und hast du auch nie bereut?
Nein.
Fachrichtung.
Nein, ich habe keine Idee über andere Sachen. Also das ist meine einzige. Ich habe alle Schiffe verbrannt.
Also das bleibt.
Dieser Beruf bleibt jetzt für den Rest, ja.
Okay. Ja,
25
super.
Jahren.
Das ist doch wunderbar. Da sind wir ja auch froh drüber.
Nein, ich überleg mich auch, wenn es schwierig wird. Das wird manchmal schwierig und wir haben auch schwierige Zeiten, glaube ich, die letzte 5 Jahren, die nächsten 5 bis 10 Jahren sind in Medizin nicht so ganz leicht. Und wenn das schwierig wird, dann denke ich eigentlich immer dran, dass ich meine Kindheit Traum verwirkliche jeden Tag. Ich habe vor wenigen Monaten meine Bücher von damals, als ich noch unter 20 war und schon medizinische Bücher gekauft habe, jetzt von meinem damaligen Kinderzimmer ins Erwachsene-Kinderzimmer transportiert. Und das ist immer so ein witziges Gefühl, das zu denken, letztendlich, ich mache, was ich wollte.
Ja. Also das ist... Das ist doch toll auch.
Ein befriedigendes Gefühl.
Ja, auch befriedigend, genau. Ja. Wenn man sich so einen Kindheitstraum verwirklichen kann, dann ist doch toll. Ja, freuen wir uns drüber, weil dadurch bist du dann da und kümmerst dich in Esslingen um die Wirbelsäulen.
Tun wir.
Genau. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu diesem Thema Wirbelsäulenerkrankungen zurück. Was gibt's denn alles für Erkrankungen, die dann bei dir landen?
Wir haben ein sehr breites Spektrum hier. Wir haben es nicht langweilig. Wir haben alle vier Haupterkrankungen an die Wirbelsäule bei uns. Wir haben die Trauma, wie vorher kurz erwähnt, traumatische Wirbelsäulen, Wirbelsäulenverletzungen. Wir haben Tumoren, wir haben ein neues Tumorzentrum im Klinikum Esslingen, wir haben genug Tumorpatienten. Wir haben die entzündliche Erkrankungen an die Wirbelsäule und wir haben die degenerative Veränderungen. Also diese vier große Gruppen gibt es. In die Sprechstunde sieht man hauptsächlich die degenerativen, also die Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalengungen, Skoliosen, Deformitäten und über die Notaufnahme oder über unsere Kollegen von der Inneren Medizin kommen hauptsächlich die Tumorerkrankungen und die Traumaverletzungen und Verletzungsfolgen.
Das, was, glaube ich, hast du ja auch gesagt, am häufigsten ist das Degenerative, also so Bandscheibe. Da kommen ja viele Menschen, die, glaube ich, schon über einen längeren Zeitraum sich quälen mit Schmerzen oder sind das auch Akutthemen?
Das ist schwierig und das wird durch die Knappheit an Sprechstundeplätze, Sprechstundetage relativ grotesk verändert. Gibt es Menschen mit Bandscheibenerkrankungen, die einen chronischen Prozess haben, zum Beispiel jüngere Menschen mit Bandscheiben, die sich seit längeren Wochen quälen. Das ist ungut, da sollte man, wir denken heutzutage nach 6 Wochen das operieren, wenn man das nicht besser geworden ist. Man muss wissen, dass Großteils von die Bandscheibenerkrankungen ist selbstlimitierend. Also nach 8 Wochen heilt es sich von sich selber ohne irgendeine ärztliche Einwirkung. Über 90% ist es so, 92%. Und die restliche 8 muss zum Arzt und entweder eine Spritze kriegen oder operiert werden. Aber das ist in Relation sehr selten. Wenn das aber nicht besser geworden ist nach 8 Wochen, dann macht es Sinn zu operieren, weil dann, wir haben so viele Patienten, die nach 9 Monaten kommen und die sagen, ich wünsche mir, dass ich das früher gemacht hätte. Die sind aber nach 9 Monaten, wenn man nicht normal laufen kann und alltägliche Aktivitäten durchführen oder arbeiten, das ist schon unangenehm.
Und dann gibt's eher Folgeerkrankungen oder Folgeprobleme, wenn man da so lange das verschleppt, wenn man
das
Schonhaltung hat.
Ja, oder? Aber das Hauptproblem ist die Verlust der Lebensqualität über 2 Monate oder längere Zeit. Man hört relativ viel Böses über die böse Wirbelsäulenchirurgen, die alle überreden, operiert zu werden heutzutage in den Medien. Genau. Das haben wir seit 5 Jahren. Ich bin damit nicht so wirklich einverstanden. Ich glaube, das ist auch hier klar geregelt, was operiert gehört und was nicht. Und das ist Gott sei Dank in Deutschland klar geregelt. Und auch in Kliniken ist es ein klar geregeltes Prozess. Wir überreden keine. Also zeigt auch, wenn wir unsere Sprechstunde anschauen, von meinen Sprechstunden mit 10 Patienten operiere ich eine. Also 90% ist es eher so Beratung. Was soll man machen, was soll man nicht machen und empfehlen wir konservative Therapie. Also 10% operieren wir von unserer Sprechstunde. Das ist eine gutartige Zahl.
Und die Alternative wäre dann erstmal Physiotherapie zum Beispiel oder bestimmtes Training?
Also unser primär Ziel in der Sprechstunde ist, dass wir die Entscheidung treffen, soll man das operieren, soll man das nicht operieren. Und bei den Patienten, wo wir sagen, das muss man nicht operieren oder wir keine Operation empfehlen, die können machen letztendlich, was die ausprobieren wollen, alles. Also die Physiotherapie hilft immer, gezielte Physiotherapie hilft immer, sportliche Aktivitäten durchschnittlich, hilft immer auch rückenspezifisch, hilft immer Akupunktur, Schmerztherapie, alles. Also das hilft alles. Große Frage ist, gibt es eine Erkrankung, was man bei dem Patienten behandeln muss und chirurgisch behandeln muss, und wenn nein, dann ist die Möglichkeiten sind relativ viel, wie man das behandeln könnte.
Aber Schmerzen aushalten ist auf jeden Fall keine gute Idee.
Ja gut, aber das ist halt die Hauptfrage, wenn man sieht, dass man über 30 ist und die Frage ist halt, wie schlimm sind die Schmerzen, was für ein Schmerz ist. Ist es ein Schmerz, was ich monatlich einmal habe und dann nach 2 Tagen ist es weg, oder ist es ein Schmerz, was ich seit 7 Monaten jeden Tag habe und ich kann nicht laufen, maximal 30, 40 Metern und ich kann mein Leben nicht durchführen, ich kann meine sportliche Aktivitäten nicht ausüben. Das ist eine Art von Schmerz. Aber wir haben alle Rückenschmerzen. Das ist halt so. Das ist halt die Krux, besser das zu entscheiden, welche ist das jetzt. Das ist dieser nicht spezifische Rückenschmerz, wovon wir sprechen, was die über 30-Jährige haben, und dann gibt es die spezifische Rückenschmerzen, wenn da eine Gleitwirbel, degenerative Veränderung, Bandscheibenvorfall, Spinalkanalstenose vorhanden ist, was man behandeln könnte, chirurgisch oder mit einer Infiltrationstherapie zum Beispiel und so weiter und so fort.
Und wenn es jetzt zu der Entscheidung kommt, wenn ihr die trefft, dann in dem Fall ist es gut, doch eine Operation zu empfehlen. Was gibt es denn da? Wie hat sich denn da die OP-Methoden verändert?
Wir entscheiden das nicht. Also wir geben eine Empfehlung. Wir überreden keiner, sich operieren zu lassen. Wir geben eine Empfehlung und Patienten entscheiden sich, sich operieren zu lassen. Wir entscheiden das nicht. Okay.
Und wie hat sich dann so die OP-Methoden im Laufe deiner Zeit, in der du jetzt in dem Bereich bist, verändert?
Das hat sich sehr viel verändert in den letzten 10 Jahren. Also als ich angefangen habe, dann haben wir eine Versteifungsoperation so gemacht, dass wir einen großen 16, 18 Zentimeter langen Hautschnitt gemacht. Wir haben die Wirbel aufgesucht, identifiziert, Schrauber reingetan, Platzhalter reingebracht und dann noch Knochen genommen von Beckenkamm, das war auch so ein nahezu 8 bis 10 Zentimeter großer Schnitt war. Im Vergleich dazu, das ist jetzt alles anders. Also wir nutzen spezielle Retraktorsysteme. Wir machen praktisch wesentlich kleinere Hautschnitte. Ein Großteil von dieser Operation wird mit unterschiedlichen Navigationstechniken durchgeführt und die Behandlungen werden wesentlich schonender. Wir machen einen Hautschnitt, wir gehen da rein mit einem speziellen Retraktor und wir machen das nicht wie beim Metzger früher, dass man die komplette Wirbelsäule von hinten freigelegt hat und mal da die Eintrittspunkte für die Schrauben aufgesucht hat. Das hat sich brutal viel verändert. Okay. Wir machen deutlich mehr minimalinvasiv, wir sind ein bisschen speziell in dem Bereich, den anteriore, vordere Wirbelsäulenchirurgie und Chirurgie von die Seite. Die sind Techniken, die seit 20 Jahren existieren, trotzdem nicht viele von uns beherrscht und macht. Hoffentlich wird es ein bisschen mehr in der Zukunft, weil es ist eine wesentlich schonende Methode für die Patienten.
Und die sind dann auch schneller wieder fit hinterher?
Die stehen am gleichen Abend auf. Also das ist die, was ich immer sage, wir sagen durchschnittlich, dass die 1 Stunde OP-Zeit bedeutet 1 Monat Erholungsphase nach der Operation. Und trotzdem bei dieser Operation, auch wenn es 2-3 Stunden lang dauert, Großteil von den Patienten steht auf am gleichen Tag oder am nächsten Tag. Wir reden über die kurze 1-2 Strecken oder Bandscheibenprothesen, die sind sofort auf und die laufen am ersten oder am nächsten Tag rum und sitzen da am Abend und haben Abendessen. Großteils mit deutlich reduzierten Beinschmerzen, wenn das der Auslöser war.
Toll, das ist ja super. Und durch diese neuen OP-Methoden, die dann so minimalinvasiv sind, ist deshalb auch möglich, dann Menschen, die schon viel älter sind, auch Entlastung zu bieten? Hat das da auch eine Auswirkung?
Minimalinvasivität hilft bei jüngeren Menschen auch, weil die sich rasch erholen, und auch bei älteren Menschen, weil wir können die überhaupt operieren. Und das hilft für alle Gruppen.
Aber die haben da nochmal besondere Vorteile, weil sonst könnte man vielleicht jemand Älteren gar nicht mehr operieren.
Wenn ja, das gibt's, sonst also das gibt's auch. Die müssen halt, je älter ist eine Patient, desto schneller soll das operiert werden, weil die können das sehr schlecht über 80 kompensieren.
Mhm. Genau.
80, 85, manchmal über 90, die kompensieren das sehr schlecht. Mhm. Deswegen soll man die schneller operieren und minimalinvasive Techniken verwenden bei diesen Patientengruppen.
Wenn man jetzt noch mal ein bisschen in die Richtung geht, was empfiehlt denn ein Wirbelsäulenchirurg den Patientinnen und Patienten, damit sie gar nicht
zu mir kommen müssen?
Genau, damit sie gar nicht zu dir kommen müssen.
Ja, das ist was wir vorher angesprochen haben, also über 30 ist Rückenschmerz nahezu normal, haben wir alle. Einmal, zweimal pro Jahr vielleicht. Gesund leben ist immer gut. Also da stark bleiben ist nie ein Nachteil. Und stark sein
also
ist
Muskel?
Nie ein Nachteil. Muskelaufbau, Muskelmasse erhalten, auch bei älteren Menschen, gegebenenfalls Patienten, ist es wichtig und wird mit Alter zunehmend schwierig. Mhm. Das ist, was wir immer empfehlen. Und das ist halt ein bisschen gemein, aber das ist genetisch bestimmt, wer dann Rückenleiden haben wird, wer nicht.
Echt, das ist ja, okay.
Man muss seine Eltern gut aussuchen.
Okay, alles klar. Also zumindest sollte man die sich angucken dann in jungen Jahren, dann weiß man schon, was auf einen zukommt.
Ja.
Und wenn man da Pech hat mit den Eltern, dann eher dann noch mehr für den Rücken tun. Also noch mehr Training, noch mehr Muskel.
Ja.
Dann muss man da nochmal speziell drauf achten. Okay,
Übergewicht ist auch natürlich ein Faktor da.
Gut, also alle zu Hause mal bei den Eltern gucken, stark verbreitet das Rückenleiden ist. Genau. Okay. Gibt's noch, wir hatten jetzt das Thema dieser degenerativen Erkrankungen, nochmal zur Chirurgie, was dann bei Tumorerkrankungen der Fall ist. Was ist da? Gibt es da
das
noch
ist
was
ganz,
Spezielles?
Ganz besondere. Da nutzen wir auch inzwischen minimalinvasive Methoden, wo es möglich ist. Das ist eine ganz besondere, spezielle Gruppe.
Und das sind dann wirklich Primärtumore in der Wirbelsäule oder gibt es da auch dann Metastasen? Wird das auch operiert?
Primärtumoren sind sehr selten, Gott sei Dank. Bei Metastasen mindestens 10% von den Tumorpatienten wird eine Wirbelsäule-Metastase haben. Das ist eine relativ hohe Zahl. Einfach minimalinvasive Operationstechniken sind da auch hilfreich mit Stabilisierungen über kleine Hautschnitte oder die Entlastung von Spinalkanal, wenn die Metastase in Spinalkanal liegt.
Dann drückt die auf den Nerv und
könnte
und
auf
damit
einen Nerv oder auf Rückenmark drücken und zu einer Lähmungserscheinung führen.
Und Schmerzen dann wahrscheinlich auch.
Genau, Schmerzen, Lähmungserscheinungen,
Ich weiß, dass du manchmal auch Spritzen verpasst. Wann ist das als Einsatz sozusagen? Wann wird das genutzt?
Die Spritzentherapie machen wir sehr, sehr oft. Die Spritzentherapie ist eine gute Methode, auch vor einer Operation den Patienten und seinen Schmerz ein bisschen kennenzulernen. Und bei kleineren Bandscheibenvorfällen zum Beispiel ist es eine sehr gute Methode, um den Wurzelschmerz wegzunehmen oder zu lindern. Also bei kleineren Bandscheibenvorfällen, das heißt, wenn die Bandscheibenvorfallgröße unterhalb 6 mm ist, dann könnte eine Spritzentherapie gut helfen. Und gegebenenfalls auch anhaltend eine Linderung bringen.
Du hast vorher ganz kurz angesprochen, Wirbelsäulenchirurgie ist so ein bisschen, jeder denkt, die wollen alle nur operieren.
Böse, ne?
Genau, böse. Also ich kenne schon auch viele Menschen, die Respekt haben vor so einer Operation, weil sie irgendwie Angst haben, vielleicht bin ich hinterher gelähmt oder vielleicht ist es noch schlimmer. Also so diese Wirbelsäule, das ist ja so schon ein tragendes Element unseres Daseins. Und da kenne ich schon auch viele, die da doch echt Ängste haben vor so einer OP.
Da gibt es zwei Sachen. Ich komme jetzt gerade aus der Sprechstunde und mir hat gerade ein Fliesenleger das erzählt, dass er da Angst hat und wie das sein sollte. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn jetzt mal so ein Fliesen guckt und da sieht, dass da hoch steht 3 mm oder da unten, da hat auch keine Angst, aber das ist sein Beruf. Also wir haben da keine Angst davon, weil das ist unsere tägliches Brot praktisch. Also das ist, wir haben da keine Angst. Man muss auch wissen, dass die Risiko für eine Querschnittslähmung durch eine Operation ist sehr gering. Also bei den klassischen Standardoperationstechniken, die Querschnittslähmung-Risiko liegt unterhalb 0,5%. Das ist okay. Extrem gering. Mhm. Und das ist natürlich abhängig von der Operation selber. Wenn wir eine größere Aufrichtung mit der vomitierten Chirurgie machen, das ist etwas höher. Mhm. Bei den klassischen Dekompressionen, ein, zwei Etagen Versteifungsoperationen, das ist extremst selten. Das ist immer noch in den Köpfen drin. Man denkt, wenn man an die Wirbelsäule operiert wird, verlässt man das Krankenhaus in Rollstuhl. Genau. Es ist eher so, dass die Menschen, die das Krankenhaus in einen Rollstuhl verlassen, die sind mit einem Rollstuhl reingekommen. Mhm. Und da ist die Erholung, auch wenn man das operiert, nicht so schnell. Und deswegen bleiben die dann für eine Weile in Rollstuhl.
Mhm. Klar, die haben dann schon viel mehr an Schwierigkeiten, mit denen sie schon kommen.
Ja, aber das ist, also bei den klassischen kleinen degenerativen Veränderungen, da muss man davon keine Angst haben.
Okay, super. Also dann können wir alle beruhigen. Aber es ist natürlich durchaus dann auch empfehlenswert, weil ich kann mir schon vorstellen, jede Wirbelsäule ist ja dann doch vielleicht ein bisschen anders, wenn man die sieht. Jemanden zu haben, der viel Erfahrung damit hat, kann einem dann schon helfen, wenn man da auf dem OP-Tisch liegt.
Also die Wirbelsäulenchirurgie ist nicht, da fragen immer die Patienten, wenn man 7 Stunden lang operiert, wie kann man 7 Stunden lang konzentrieren? Wie muss er nicht 7 Stunden lang konzentrieren? Also das ist ein normal geplanter Wirbelsäulenchirurgie, wo man weiß, welche Schraubengrößen hat, wo man den Vorfall findet, welche die anatomischen Spezialitäten bei den Patienten vorliegen. Das ist eine sehr langweilige 7 Stunden lange Operation. Wenn wir da irgendwie Hektik haben, dann das ist nicht normal und das ist aber extrem selten. Also in aller Regel ist es so, dass man bei einer 7 Stunden langen Operation vielleicht 1,5 Stunden hat, wo man sich konzentrieren muss und die Rest ist wie beim Autofahren. Man kommt einen Arbeitsplatz an und weiß nicht mal, wo und welcher Weg man genommen hat, sondern es geht automatisch. Mhm. Und das ist auch bei uns so. Das ist ein sehr langweiliger Beruf in aller Regel.
Dafür machst du ihn aber mit großer Leidenschaft.
Ja, aber der Großteil ist gut geplant und
das ist ja dann auch beruhigend für mich, wenn ich weiß, dass da ganz viel Routine für euch ist. Das entspannt mich ja dann auch als Patientin, weil ich dann weiß, okay, die machen das so wie Autofahren.
Das ist so, großteils, Also sich viel verändert, also das ist alles moderner geworden. Wir nutzen Planungssoftware, um die Patienten zu planen. Wir nutzen ein bisschen AI, um zu wissen, wie wir den Lendenkrümmungen denn einstellen, welche Implantate wir nehmen. Mhm. Wir nutzen 3D-gedrückte Implantate. Um eine gute Fusionsrate zu erreichen. Das war vor 10 Jahren praktisch unvorstellbar, was alles wir jetzt haben. Wir navigieren, wir wissen, dass die Schrauben da liegen, wo die liegen sollen, wenn die Patienten aus der OP rauskommen. Das ist alles sehr geworden.
Mhm. Ja, vielleicht brauchen wir euch in 10 Jahren gar nicht mehr und dann macht das nur noch ein Computer.
Ja, ein Roboter wird es vielleicht machen. Also die sind noch weit weg davon. Ein Teil von die Job könnte vielleicht ein Roboter machen, macht es auch teilweise oder könnte auch teilweise machen, das ist wie Navigationsgerät aktuell. Aber es gibt schon Roboter, die lernen können und die manchmal schneller lernen als Menschen. Mhm. Und ab dem Punkt wird es dann müssen wir vielleicht doch was anderes lernen noch.
Okay, dann sind wir mal gespannt, wo die Entwicklung in dem Bereich noch hingeht. Und ich bedanke mich sehr, war total spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und erstmal alles Gute.
Dankeschön.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.